Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 85, 86 und 87 der sechsten Sure, der Sure An'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas salihin. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen von einigen der früheren Propheten die Rede ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und wir leiteten Zacharias und Johannes und Jesus und Elias, sie alle gehörten zu den Rechtschaffenen. Und wir leiteten Ismael und Jassa und Jonas und Lot, sie alle zeichneten wir aus unter den Völkern. Ebenso manche ihrer Väter, Kinder und Brüder, wir erwählten sie und führten sie auf den richtigen Weg.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 29. November 2022, gleich dem 8. Asar 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Saudischer Medienkrieg gegen Iran. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer fordert stärkere Präsenz der Marine in internationalen Gewässern. Frankreichs Nationalversammlung verabschiedet Resolution gegen Iran. Syrien. Anti-Iran-Resolution stellt Missbrauch internationaler Mechanismen dar. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer fordert stärkere Präsenz der Marine in internationalen Gewässern. Der Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei hat die uneingeschränkte Nutzung der Kampffähigkeiten der iranischen Marine gefordert und betont, die Präsenz der Seestreitkräfte in internationalen Gewässern und auf hoher See sollte fortgesetzt werden. Die riesigen Kapazitäten des Meeres müssen zu einem Bestandteil der öffentlichen Kultur des Landes werden, sagte Ayatollah Khamenei am Montag bei einem Treffen mit hochrangigen iranischen Marinekommandeuren in Teheran. Der Revolutionsführer hob die lange Geschichte der Präsenz Irans auf See hervor, die zur Übertragung der islamischen und iranischen Kultur und Zivilisation in andere Teile der Welt geführt hat, und sagte, trotz dieser langen Geschichte und mit langen Küsten im Norden und insbesondere im Süden Irans wurde die Nutzung maritimer Möglichkeiten im Land ignoriert und muss zu einem Teil der öffentlichen Kultur der Menschen werden. Ayatollah Khamenei forderte auch weitere Präsenz iranischer Marineeinheiten in fernen Meeren und internationalen Gewässern, und fügte hinzu, die Stärkung der Zusammenarbeit der Streitkräfte mit der Verwaltung und anderen Zweigen der Islamischen Republik wird zu besserem Verständnis führen und die Arbeit, die von ihnen verrichtet werden muss, erleichtern. Bei diesem Treffen berichtete der iranische Marinekommandant Konteradmiral Shahram Irani auch über die Maßnahmen und Pläne seiner Streitkräfte in verschiedenen Bereichen. Der Revolutionsführer sagte weiter, die iranische Marine sei in der Lage, hunderte Drohnen gleichzeitig zu starten, um verschiedene Missionen durchzuführen. Bereits Mitte Juli hat die iranische Marine ihre Streitkräfte durch die Eingliederung einer Spezialdivision aufgewertet, die mit dem Transport und Betrieb verschiedener Drohnen beauftragt ist. Die erste Drohnenträgerdivision der iranischen Marine, die aus verschiedenen Über- und Unterwassereinheiten besteht, wurde in einer Zeremonie in den internationalen Gewässern des Indischen Ozeans enthüllt. Frankreichs Nationalversammlung verabschiedet Resolution gegen Iran. Im Rahmen der Einmischung in interne Angelegenheiten Irans hat die französische Nationalversammlung am Montag einstimmig eine Resolution verabschiedet, in der die Maßnahmen der iranischen Behörden im Zusammenhang mit den Protesten, die nach dem Tod der Iranerin Mahsa Amini in dem Land ausgebrochen sind, verurteilt werden. In dieser Resolution werden die europäischen Regierungen aufgefordert, den Druck auf Iran zu erhöhen, um sich an internationale Versprechen zu halten und zu untersuchen, was mit Amini passiert ist. Die Abgeordneten der französischen Nationalversammlung wiederholten die anti-iranischen Behauptungen des Westens und behaupteten, dass das Vorgehen der iranischen Regierung eine klare Verletzung des Rechts auf Demonstrationen und der Meinungsfreiheit sei, was inakzeptabel sei. Die Resolution zielt daher darauf ab, die iranischen Behörden aufzufordern, ihre internationalen Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Protesten einzuhalten. Vor der Abstimmung forderte die französische Außenministerin Catherine Colonna erneut die Freilassung der 7 in Iran festgehaltenen französischen Staatsbürger. Einige Franzosen wurden in den letzten Monaten in Iran festgenommen und der iranische Innenminister Ahmad Wahidi hat sie als französische Geheimagenten bezeichnet, die gemäß dem Gesetz behandelt werden. Der französische Präsident Emmanuel Macron traf auch jüngst eine Gruppe von Dissidenten und versprach Unterstützung für die Revolution in der Islamischen Republik, was zu einer scharfen Reaktion Teherans führte. Der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, Nasser Kanani, verurteilte das Treffen. Er sagte, es sei bedauerlich und ein Grund zur Schande, dass Macron seine Unterstützung für die Ausschreitungen zum Ausdruck gebracht habe. Syrien. Anti-Iran-Resolution stellt Missbrauch internationaler Mechanismen dar. Der syrische Außenminister hat eine kürzlich vom UN-Menschenrechtsrat UNHRC verabschiedete Anti-Iran-Resolution verurteilt und erklärt, sie stelle den Versuch westlicher Länder dar, internationale Mechanismen für ihre eigenen politischen Ziele zu missbrauchen. Syrien bekräftigt, dass solche willkürlichen, inakzeptablen Entscheidungen eine kontinuierliche Methode westlicher Staaten gegen unabhängige Länder widerspiegeln, um ihre destruktiven Agenten in den Entwicklungsländern umzusetzen, sagte Faisal Mekdad am Montag bei einem Telefongespräch mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir Abdollahian, wie die offizielle syrische Nachrichtenagentur Sana'a berichtete. Vor einer Woche hat der UN-Menschenrechtsrat auf Ersuchen Deutschlands und Islands ein Treffen in Genf einberufen, um mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen in Iran beim Umgang mit den jüngsten vom Ausland unterstützten Unruhen im Land zu erörtern. Das Gremium stimmte für die Einrichtung eines unabhängigen internationalen Ermittlungskomitees zur Untersuchung der Ereignisse in Iran. Der syrische Außenminister fügte hinzu, die Resolution würde durch den enormen Druck des Westens auf einige Mitglieder des Rates verabschiedet und stelle eine direkte Verletzung der Souveränität der Staaten und ihres Rechts dar, eine Politik zu verfolgen, die der Geschichte und den Traditionen ihres Volkes entspreche. Ebenfalls am Montag sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums bezüglich der Menschenrechtsresolution gegen Iran: Die Erklärung des Außenministeriums wurde veröffentlicht und Iran wird nicht mit diesem politischen Komitee für Menschenrechte zusammenarbeiten und die Islamische Republik kommt freiwillig ihrer Verantwortung nach. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums trug bei seiner Pressekonferenz eine Atemschutzmaske gegen chemische Stoffe. Kanani wollte mit dieser Aktion auf die Unterstützung Deutschlands für das irakische Saddam-Regime im auferlegten Krieg gegen Iran durch die Lieferung chemischer Waffen hinweisen. Er fügte hinzu, die Islamische Republik Iran kommt ihrer nationalen Verantwortung in dieser Hinsicht nach. Die Regierung hat in diesem Bereich bisher verantwortungsbewusst gehandelt und wird ihre Verantwortung durch die Bildung eines nationalen Komitees fortsetzen und klare Informationen bereitstellen. Iran unterzeichnet eine 300 Millionen Dollar Absichtserklärung für den Export von Autos nach Russland. Eine Absichtserklärung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar für den Export iranischer Autos nach Russland wurde unterzeichnet, sagte der Präsident des Verbands homogener Antriebsstrangindustrien und Teilhersteller. Bisher seien 1.000 in Iran hergestellte Autos nach Venezuela exportiert worden und angesichts der Popularität von in Iran gebauten Autos seien in Zukunft weitere Lieferungen geplant, sagte Mohammad Reza Najafi Manesh am Montag. Russland und Venezuela sind zwei gute Märkte für iranische Autoexporte und wenn die Exportbedingungen erfüllt sind, können wir eine geeignete Position in Bezug auf Autoexporte finden, sagte er. Najafi Manesh ging zuvor auf die iranischen Autoexporte nach Armenien und Aserbaidschan ein und sagte, sie zeigten, dass im Inland produzierte Autos von guter Qualität seien. Aber für die Entwicklung der Exporte sollten Anstrengungen unternommen werden, um sie weiter zu verbessern. Iran Khodro, der führende Autohersteller des Nahen Ostens, beäugt Russlands großen Markt, den die Europäer inmitten des tobenden Ukraine-Konflikts aufgegeben haben, sagte ein Beamter im August. Im Mai teilte die offizielle iranische Nachrichtenagentur IRNA mit, dass ein führendes russisches Automobilunternehmen iranische Teile- und Ausrüstungshersteller auf die Möglichkeit hin untersucht habe, seine Produktionslinien mit den erforderlichen Produkten zu beliefern. Der iranische Autosektor hat begonnen, auf eigenen Beinen zu stehen, nachdem er sich jahrelang auf importierte Autokits verlassen hatte, die ausländische Unternehmen nicht mehr lieferten, als die USA 2018 wieder Sanktionen gegen die Islamische Republik verhängten. Anfang dieses Monats kündigte der venezolanische Verkehrsminister Ramon Velasquez die Lieferung von 1.000 in Iran gebauten Autos nach Venezuela an und erklärte, dass sie zu den 80.000 Anfragen gehörten, die für die Produkte eines iranischen Autoherstellers in seinem Land registriert wurden. Wir haben eine sehr hohe Nachfrage nach iranischen Autoprodukten, wo wir in der ersten Phase etwa 80.000 Anfragen registrieren konnten, sagte er. Israel foltert palästinensische Kinder in Haftanstalten und behandelt sie als Kriminelle. Ein Anführer der palästinensischen Fatah-Widerstandsbewegung gab an, das israelische Regime halte Hunderte von Gefangenen, darunter auch Kinder, hinter Gittern in Gefängnissen und erklärte, dass die minderjährigen Häftlinge verschiedenen Formen der Folter ausgesetzt seien und die israelischen Gefängnisbeamten sie als Kriminelle behandeln würden. Am Montag verurteilte Dr. Ayman al-Rahab, der auch Professor für Politikwissenschaft an der Ruts-Universität ist, die grobe Misshandlung palästinensischer Kinder und die eklatante Verletzung ihrer Rechte durch das Regime in Tel Aviv, indem er den Zustand der israelischen Haftanstalten und die entsprechende Politik anprangerte, die internationalen Grundsätzen und Vorschriften widersprechen. Rahab stellte fest, dass israelische Amtsträger eine Reihe inhaftierter palästinensischer Kinder, darunter Mädchen im Teenageralter, brutalen Formen der Folter ausgesetzt haben und sie als schwere Kriminelle behandeln, obwohl sie nicht volljährig sind. Anfang dieses Monats sagte eine Interessenvertretung palästinensischer Gefangener, dass die israelischen Streitkräfte seit Beginn des laufenden Jahres mehr als 750 palästinensische Kinder während einer Verhaftungskampagne im besetzten Westjordanland und in Ost-Al-Quds festgenommen haben. Unter den Inhaftierten befinden sich drei Mädchen, von denen zwei 16 Jahre und das dritte 17 Jahre alt sind, sowie fünf weitere, die sich in Untersuchungshaft befinden. Palästinensische Gefangene werden über lange Zeiträume festgehalten, ohne angeklagt, vor Gericht gestellt oder verurteilt zu werden, was eine reine Verletzung der Menschenrechte darstellt. Menschenrechtsgruppen fordern Israel seit langem auf, diese Anwendung zu beenden. Der Gefängnisdienst des israelischen Regimes IPS hält palästinensische Gefangene unter erbärmlichen Bedingungen ohne angemessene Hygienestandards fest. Während der Jahre der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete wurden sie auch systematisch gefoltert, schikaniert und unterdrückt. Nach Angaben des Studienzentrums für palästinensische Häftlinge leiden etwa 60% der in israelischen Gefängnissen inhaftierten palästinensischen Gefangenen an chronischen Krankheiten, die entweder in ihrer Haft oder nach ihrer Entlassung zu ihrem Tod führten. UNO – Territoriale Integrität Syriens muss bewahrt werden. Als Reaktion auf die türkischen Angriffe auf Nordsyrien hat der UN-Sprecher Stefan Dujarric die Bewahrung der territorialen Integrität dieses arabischen Landes gefordert. Die Sicherheitsbesorgnisse in westasiatischen Ländern sollten durch einen Dialog gelöst werden, sagte Dujarric am Montag in New York. In Bezug auf die jüngsten türkischen Angriffe auf Syrien sagte der UN-Sprecher, wir sind der festen Überzeugung, dass die territoriale Integrität Syriens gewahrt werden sollte. Alle Parteien sollten äußerste Zurückhaltung üben und jede neue Eskalation der Konflikte in der Region verhindern. Wir haben zuvor die Auswirkungen dieser Spannungen auf die Zivilisten gesehen und das ist besorgniserregend. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat betont, dass Zivilisten und zivile Infrastruktur nach humanitären Vorschriften bewahrt werden und alle Konfliktparteien den vorhandenen Waffenstillstand in Syrien einhalten müssen, fügte Dujarric hinzu. Die regionalen Länder haben Sicherheitsbesorgnisse und es ist wichtig, dass diese durch einen Dialog und nicht militärisch gelöst werden. So der UN-Sprecher weiter. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt, bei Temperaturen um 11 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 6 Grad, Mashhad 8 Grad, Isfahan 8 Grad, Shiraz 13 Grad und Bandarabas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer, ihre Wunder und Attraktionen. Wir hoffen, dass Sie den Tag bis jetzt genossen haben und wünschen Ihnen weitere schöne Momente. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir in der letzten Sendung das Dorf Ral-Echon in der Provinz Gilan vorgestellt. In der heutigen Sendung sprechen wir über ein weiteres sehr bekanntes Dorf dieser Provinz namens Mosuleh, das in einer sehr schönen Gegend liegt, versteckt im Elburz-Gebirge mit einer einzigartigen Architektur. Bleiben Sie also dran! Liebe Hörerfreunde, wie man weiß, gibt es in Iran viele Ortschaften, die aufgrund ihrer Naturschönheiten sehr viele in- und ausländische Touristen anziehen. Die Architektur mancher dieser Dörfer ist eine von diesen natürlichen Attraktionen. Zum Beispiel wurden einige iranische Ortschaften in die Berglandschaften hineingebaut, wie Kandovan in Aserbaidschan und Meymand in der Provinz Kerman. Manche Dörfer wie Imam Sadeh Hashem haben Häuser, deren Stockwerke aus Holz bestehen. Das Dorf Bonekohol in Aserbaidschan ist ein Ort, wo die Häuser unter der Erde errichtet wurden, eine Ortschaft, die auch heute immer noch als ein gesellschaftliches Zentrum für Viehzüchter und Landwirte gilt. Manche iranische Dörfer befinden sich im Gebirge und sind terrassenförmig angelegt, von denen das bekannteste Mosuleh ist. Diese Ortschaft ist so bekannt, dass auch andere ähnliche Dörfer Mosuleh genannt werden, wie zum Beispiel der Ort Aran in Fars oder das Dorf Uramanat in der Provinz Kurdistan im Zagros-Gebirge, das 1000 Mosuleh genannt wird. Mosuleh liegt etwa 55 Kilometer entfernt von Rasht, dem Zentrum der Provinz Gilan. Nachdem man die Stadt Fuman hinter sich gelassen hat, fährt man noch gute 35 Kilometer durch mit dichten Bäumen bedeckten Berge und viele grüne Reisfelder, also eine schöne Naturlandschaft, um die Ortschaft mit traditioneller Architektur, nämlich Mosuleh, erreichen zu können. Die Gemeinde Mosuleh macht die prächtige und frische Natur der grünen Provinz Gilan vollkommen und jährlich campen tausende in- und ausländische Touristen für eine Weile in diesem Ort, um sich vom Leben in der Großstadt erholen zu können. Historisch gesehen gehört das Dorf dem 14. Jahrhundert an. Die 16 Hektar große Mischung aus grünen Bergen, frischer Luft und antiken Häusern macht diese Landschaft für jeden Besucher unvergesslich. Mosule liegt ganz im Westen der feuchten Region des Kaspischen Meeres in einem Flusstal. Sein Fluss entspringt am Gipfel Mosule Dagh, der 3500 Meter hoch ist. Mosule liegt 1050 über den Meeresspiegel und der Höhenunterschied zwischen der höchsten und niedrigsten Stelle des Dorfes beträgt mehr als 120 Meter. Die errichteten Häuser in diesem steilen Bergtal schenken der Ortschaft eine einzigartige Architektur, so dass die meisten Gassen und Wege die Dächer der anderen Häuser darstellen. Anders gesagt, wenn man durch eine Gasse geht, so setzt man seinen Fuß sogleich auf das Dach der darunter gelegenen Wohnbauten. Diese Wege werden mit Stufen aus Steinen miteinander verbunden und so wirkt das Dorf homogener und schöner. Die meisten Bauten sind zweistöckig und einstöckige oder dreistöckige Häuser sind nur ganz selten zu sehen. Ein großes komplettes Haus besteht in Mosule aus einer Diele, einem Abstellraum und hohen Treppen, die die erste und zweite Etage als auch das Wohnzimmer miteinander verbinden. Das Wohnzimmer wird umgangssprachlich Cherem genannt und ist ein ziemlich großes Zimmer, in dem die Gäste empfangen werden. Außerdem gibt es noch ein kleineres Zimmer, worin sich die Hausbewohner aufhalten und einen Raum namens Sume, wo die Familie im Winter wohnt, sowie einen kleinen Balkon, von dem aus die Bewohner eine schöne Aussicht auf ihre Ortschaft haben. Nicht alle Häuser sind so groß und es gibt auch kleinere, einfachere Bauten.
In Mosule war es Tradition, dass die einheimischen Bewohner ihre Häuser aus Ziegeln, Steinen, Holzbalken und wilden Farnen bauen. Wilde Farne wachsen massenweise in diesem Dorf und dieser Umgebung und werden verwendet, weil sie wasserdicht sind. Die meisten Einwohner von Mosule verputzen einmal im Jahr die Wände ihrer Bauten mit gelbem Schlamm und die Decken mit dunklem Lehm, den sie am Ufer des Flusses Mosule Rutran gewinnen können. Mosule liegt sowohl in der Nähe des Kaspischen Meeres als auch in Hochgebirge. Das Klima ist eine Kombination aus sanfter Berg- und feuchter Meeresluft. Daher bewundern die Touristen, die in dieser Region reisen, das Klima dieser Gegend. Die berühmtesten Viertel in Mosule sind Khanebar, Keshtesar, Asad Mahalle, Masjid Bar und Rehanebar. Der Bazar, der als Handelszentrum gilt, besteht aus 4 Etagen und jedes Viertel gelangt unabhängig voneinander dorthin. Auf dem Bazar gibt es Schmiede, Messererzeuger, Bäcker, Kaufleute und als Waren kann man kleine gestrickte Puppen und bunte handgemachte Strümpfe sowie weitere Handarbeiten sehen. Überall sind auch kleine traditionelle Kaffeehäuser, wo auf die Touristen Tee und köstliche einheimische Brote warten. Dieses Dorf ist eine Mischung aus 3 unterschiedlichen Kulturen, der Kultur der Taleschen, der Türken und der Gilaken und 3 verschiedene Landschaften, nämlich Wald, Weiden und Gebirge. Man kann sagen, dass die Menschen im Laufe der Geschichte ein kompatibles Leben in Verbindung mit der Natur geschaffen haben und daher auch diese einzigartige Wohnlandschaft errichteten. In der Tat wurde eine außergewöhnliche Wohnmusterbildung geschaffen und so ist Mosule im Jahre 1976 als ein nationales Kulturerbe auf der Liste des Nationalerbes in Iran registriert worden. Dieser Ort hat es nicht nötig, seine Schönheit zu beschreiben. Als wichtigste touristische Sehenswürdigkeiten sind die vier schönen Wasserfälle Masule-Wasserfall, Kharif-Masule, Pardesar-Masule und Khaldasht-Rudbar-Masule zu nennen. Der Fluss Masule-Rotkhan, der in den nahegelegenen Berg entspringt, endet im Kaspischen Meer. Er fließt durch die Region und macht die Landschaft doppelt so schön. Auch die Berggipfel von Masule werden jährlich von vielen Bergsteigern besucht. Als bekannteste davon sind zu nennen Shah Mualem, Osemanku, Lassesar, Taroshum und Gant Kalle. Der berühmteste Gipfel Shah Mualem ist 3100 Meter hoch und liegt im Westen des Ortes. Gant Kalle hat eine Höhe von 1500 Meter und befindet sich im Dorf gegenüber. Diese Region hat auch gut gelegene Sommerortschaften wie Darsar, Lashkargah und Khalildasht. Interessant ist auch zu wissen, dass 20 Kilometer entfernt von Masule und in 2500 Meter über dem Meeresspiegel eine wundervolle Eishöhle in der Gebirge von Talesh liegt. Diese einzigartige Höhle hat drei Eingänge, unterschiedliche Wege und Tunnel sowie Wasserbecken und große Eiszapfen. Eine besondere Eigenschaft dieser Höhle ist es, dass sie im Sommer mit großen Eisblöcken und kaltem Wasser und im Winter mit heißem Wasser gefüllt ist. Im Sommer wird das kühle Wasser von den Einheimischen zur Heilung bei Hitzeschlägen angewendet. In der Nähe dieser Eishöhle befinden sich Mineralwasserquellen wie Tati, Germechuni und Isti, deren Wasser als Heilmittel gilt. Es ist auch zu erwähnen, dass die fortgeschrittenen Projekte für Touristen dazu geführt haben, dass in der neuen Landverteilung Masule nicht mehr als Dorf bezeichnet wird, sondern als eine Stadt. Da die Struktur jedoch einem Dorf ähnlich ist, wird die Ortschaft auch als Dorfstadt bezeichnet. Liebe Hörerfreunde, nun sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Wir hoffen, dass Ihnen unsere heutige Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Reza Iftikhari mit dem Titel Qisse-e-Ishq, das heißt Die Geschichte der Liebe. Thank you.
عشقت مست مستم مست مستم نقش هستی را تو خواهی راز مستی را تو داری هر زمان در جست و جویت چون نسیم آیم به کویت همراه صد کاروان در ره نمی جویم به سویت لاله گرم از آه من شد چل چراغ را من و دل هم نوای می پرستان تو و گل پرده داره راز بستان دیده مروارید باران چیده در باغ بهاران سبز با یاد تو رویه قصه از عشق تو رویه بشنو این افسانم را ناره مستانم را با تو دل هم خانه گشته هم دم پیمانه گشته در جهان آشنایی از جهان بیگانه گشته روی تو من پر تو افکن در شب من تا ببینی ذات شقم شعله در تا بطن من گل فشان شاد کوچه ما
ساغر گل آفرین گل پرور من
مست مستم مست مستم نقشه هستی را تو خانی راز مستی را تو دانی زمان در جست و جویت چون نسیم آیم به کویت همراه صد کاروان دل ره نمی جویم سویت لاله گرم از آه من شد چل چرا چرا قرار من شد.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Saudischer Medienkrieg gegen Iran. Weiterhin guten Empfang.
Der Aufstieg von Mohammed bin Salman zum saudischen Kronprinzen im Juni 2017 markierte eine drastische Verhaltensänderung in der Außenpolitik des Königreichs. Die brutale Kraft hinter dem Krieg im Jemen war nun der de facto Führer von Saudi-Arabien. Im selben Monat, in dem bin Salman Kronprinz wurde, führte er eine Blockade gegen seinen kleinen Nachbarn Katar an. Aber das war noch nicht das Ende der Abenteuerlust des jungen Prinzen in der Region. Er wollte seine Muskeln gegen Iran, den größten Rivalen des Königreichs in der Region, spielen lassen. Da eine direkte Konfrontation mit Teheran ein politischer Selbstmord war, entschied sich bin Salman für einen Medienkrieg. Im selben Jahr wurde in London ein Mediennetzwerk namens Iran International gegründet. Von Natur aus ein Al-Arabiya-Kanal, war die Mission von Iran International klar, eine Schmutzkampagne gegen Iran zu führen. Masoud Khodabandeh, ehemaliges MKU-Mitglied. Ich erinnere mich, dass sie von Anfang an eine weitere Al-Arabiya gründen wollten. Dann entschieden sie, dass Al-Arabiya kein richtiger Name sei. Sie wollten den Namen Iran darin aufnehmen. Sie trafen diese Entscheidung, um die saudische Herkunft des Senders zu verbergen.
There are Saudi intellectuals and journalists jailed.
Im Oktober 2018 veröffentlichte The Guardian einen Artikel mit dem Titel Besorgnis über die Verbindungen des in Großbritannien ansässigen iranischen Fernsehsenders zu Saudi-Arabien. Der Zweifel an der redaktionellen Unabhängigkeit von Iran International aufkommen ließ. Dem Artikel zufolge ist bin Salman, von dem viele glauben, dass er für den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich ist, die treibende Kraft hinter dem Sender. Der Gonzo-Journalismus des Senders zog sogar den Zorn iranischer politischer Dissidenten und Oppositionsgruppen auf sich. Das ist Shahram Homayoun, ein Dissident und Besitzer von Channel One, einem persischen Satellitenfernsehsender mit Sitz in Los Angeles. Shahram Homayoun. Glauben Sie, dass eine ehrgeizige Person wie bin Salman überhaupt möchte, dass ein mächtiges Land wie Iran existiert?
Was würden Sie denken, wenn Sie in Bin Salmans Schuhen stecken würden? Er hat doch nicht seinen Verstand verloren, um jeden Monat Millionen von Dollar wegzuwerfen. Vielen Berichten zufolge war Saud al-Ghatani der Informationssar des Kronprinzen und einer der zwei hochrangigen Amtsträger, die im Zusammenhang mit der Khashoggi-Affäre abgesetzt wurden, an der Finanzierung von Iran International TV beteiligt. Ironischerweise zeigt Saudi-Arabien zwar keine Toleranz gegenüber Kritik an seiner absoluten Monarchie, die durch Khashoggis Ermordung unterstrichen wird, baute aber Medienorganisationen in anderen Sprachen auf, die die Redefreiheit fördern, insbesondere in Bezug auf Iran. Bereits im August wurde Salma al-Shehab, eine saudische Frau, wegen der Nutzung von Twitter zu 34 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Sommer 2018, fast ein Jahr nach seinem Start, geriet Iran International unter Kritik, weil es eine umfangreiche Live-Berichterstattung über eine Kundgebung der Terrorgruppe Mujahedin-e-Khalq-Organisation ausgestrahlt hatte, die einen Regimewechsel in Iran anstrebt und starke Verbindungen zu Saudi-Arabien hat. Es war kein Fehler oder eine schlechte Entscheidung, sondern der Kern der redaktionellen Strategie des Senders, den Erzfeinden Irans Sendezeit zu geben. Kurz darauf, im September 2018, gab der Sender einer weiteren Terroristengruppe Sendezeit, um einen der tödlichsten Terroranschläge in Iran zu preisen, bei dem bewaffnete Personen Dutzende Menschen töteten, darunter Soldaten und zivile Zuschauer einer Militärparade. Als Kanal, der keine kommerzielle Werbung betreibt, erhielt Iran International Berichten zufolge 250 Millionen Dollar an Finanzmitteln von Saudi-Arabien. Die Frage ist, warum sollte das Königreich diese riesige Summe an einen Sender in London zahlen? In einem kürzlich durchgesickerten Dokument sagt der leitende Moderator von BBC Persian TV, dass das ultimative Ziel des von Saudi-Arabien unterstützten Senders Iran International darin bestehe, die Sezession der iranischen Provinzen zu fördern. Rano Rahimpour, Seniormoderatorin von BBC Persian TV. Eine beunruhigende Sache, die ich gestern gehört habe, ist, dass die Redaktion von Iran International den Mitarbeitern befohlen hat, nur Parteiführer in Iran zu interviewen. Kurdische Parteien, Lori-Parteien, arabische Parteien. Verstehen Sie, was ich damit meine? Sie streben keine glänzende Zukunft für Iran an. Sie wollen eine Sezession. Sie wollen einen zersplitterten und terminierten Iran. Angesichts der jüngsten Unruhen in Iran hat Saudi-Arabien versucht, durch die verzerrte Linse seines Marionettenkanals Chaos im Land zu schüren. Mit den Worten von Professor Mohammad Marandi von der Universität Teheran verbreitet Iran International Gerüchte, fördert ethnische und sektiererische Auseinandersetzungen und versucht, Fehlinformationen zu nutzen, um Angst und Chaos zu erzeugen und Gewalt zu fördern. Der Sender steht unter dem Deckmantel der Berichterstattung über Nachrichten in Iran an vorderster Front bei der Verbreitung von Fehlinformationen und Desinformationen. Azadeh Moaveni, außerordentliche Professorin für Journalismus an der New York University, beschrieb den Kanal folgendermaßen: Iran International ist eine der schädlichsten Kräfte, die in die iranische Mediensphäre eingedrungen ist. Es ist ein Arm der saudischen Außenpolitik. Ich würde Iran International nicht als Reformbefürworter oder in irgendeiner Weise in seiner Natur als iranisch bezeichnen. Terrorgruppen eine Stimme zu geben, ist zum Erkennungsmerkmal dieses saudischen Kanals geworden, der zu Unrecht den Namen Iran trägt. In nur 50 Tagen seit Beginn der Unruhen lud der Sender 25 Terroristen und Sezessionisten mehr als 120 Mal ein, unter ihnen Abdullah Mohtadi, der Führer und Generalsekretär der sogenannten Komala-Partei von Iranisch-Kurdistan, und Mustafa Hijri, der Vorsitzende der sogenannten Demokratischen Partei Iranisch-Kurdistans, zwei Separatisten, für die der Zweck die Mittel heiligt. Die beiden sind für sporadische Angriffe auf iranische Zivilisten in den westlichen Teilen Irans verantwortlich. Von Riad diktiert, versucht das Medienunternehmen Naiv, die Islamische Republik zu stürzen, indem es die iranische Generation Z dazu motiviert, sich gegen den Staat zu erheben. Eine von der Tehran Times veröffentlichte Umfrage zeigt, dass fast die Hälfte dessen, was Iran International behauptet hat, unbegründet ist. In den letzten Wochen hat Iran einen umfassenden Krieg in den Medien und online erlebt. Gerüchte und Fake News verbreiten sich so schnell, dass für die Wahrheit oft nicht mehr viel Platz bleibt. Dieses von saudischen Petrodollars gesponserte Medienprojekt versucht Iran das anzutun, was es Libyen und Syrien in der Hitze des sogenannten arabischen Frühlings angetan hat. Unruhen gegen die Regierung anzustiften, indem es gefälschte Nachrichten verbreitet, die Vandalismus und gewalttätiges Verhalten fördern und Chaos in einen Bürgerkrieg verwandeln, um einen Regimewechsel zu ermöglichen. Es ist keine Übertreibung, den Medienkrieg gegen Iran als das gefährlichste Wagnis bin Salmans zu bezeichnen. Der Kronprinz hat auch so schon viel um die Ohren, unter anderem der blutige Krieg gegen den Jemen, der das Geld und die Energie des Königreichs jahrelang ohne klares Ergebnis verschwendet hat, die wackeligen Beziehungen zu Washington und ein zunehmender öffentlicher Druck aus dem Inneren des Königreichs. Teheran anzugreifen, wäre das Letzte, was bin Salman brauchen würde, wenn es wirklich Frieden im Persischen Golf anstrebt. Die strategische Geduld Irans ist definitiv nicht unendlich und der Prinz wird es bereuen, wenn er seine Regionalpolitik nicht überdenkt.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.